Unter Strom, der E-Werk-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter Strom, dem E-Werk-Podcast. Es ist fast über ein Jahr her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Heute mit mir dabei ist aber Holger, den kennt ihr noch.
Ja, schönen guten Tag.
Und ein neuer Gast, eine neue Person, auch relativ frisch, ein Jahr jetzt im E-Werk, Yannick, hi.
Ja, moin, hi, freut mich.
Ich würde sagen, Holger, dich kennen wir als Programmchef und du warst auch schon öfter in der Folge dabei, aber Yannick, du bist seit 1.1. diesen Jahres quasi dabei. Stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin seit Januar hier im Haus mit dabei, habe als Abendverantwortlicher hier angefangen, was ich auch immer noch mache, also bin am Abend da und führe Veranstaltungen durch und bin jetzt seit März mit im Programm, fange auch als Veranstaltungsbetreuer hauptsächlich und jetzt buche ich mittlerweile auch eigene Veranstaltungen hier rein und schaue, dass wir ein bisschen mehr Hip-Hop und härtere Musik à la Punkrock, Metal, Hardcore reinbekommen.
Ich habe schon gehört, der Hirsch-Effekt im Februar geht auf deine Kappe.
Yes.
Du machst dann quasi abends, schaust, dass der Laden läuft, aber bist auch zuständig, wer hier wann spielt.
Genau, ja.
Und du bist noch hier im Haus, gibt es ja auch so ein bisschen so Arbeitskreise, so AGs. Da bist du auch im Awareness-Team, das auch relativ neu jetzt ist. Kannst du mal darüber was erzählen?
Wir haben jetzt im auch März, April haben wir die AG, AK Awareness gegründet, beziehungsweise meine Kollegin Kati, die ins Leben gerufen, weil wir einfach an einem neuen Awareness-Konzept hier im Haus arbeiten wollen oder eben daran arbeiten, damit hier einfach das Feiern und Ausgehen hier im E-Werk einfach für alle schöner wird.
Und Awareness ist ja nicht nur für Frauen, sondern eigentlich für alle, dass sich alle hier wohlfühlen.
Das ist ein ganzheitliches Awareness-Konzept eben, dass sich alle wohlfühlen, auch Menschen mit Behinderungen oder auch wie geht man damit um, wenn Menschen zu viel Drogen vielleicht konsumiert haben, was für Schritte macht man da, wie kann man den Menschen am besten helfen. Wir versuchen da alle Menschen einzuschließen, dass die sich hier wohlfühlen bei uns im Haus.
Jetzt könnte man kritisch sagen, jetzt bist du ein weißer Mann, der über Awareness und Geschlechtergerechtigkeit spricht, aber das machst du ja, hast du schon kurz erwähnt, nicht alleine. Wie viele Leute seid ihr denn im Team?
Wir sind zu siebt, haben das jetzt allerdings auch neulich geöffnet, nochmal größer geöffnet, haben das in unser Team gestellt und wir das alle auch von der Gastro, vom Einlass, von Security, Abteilungsleitungen, alle einfach mitmachen können, was zu dem Thema sagen können, irgendwie coolen Input sagen können, weil viele Leute haben viele gute Ideen und genau, sind da ungefähr 10 Leute, sage ich mal, durchmischt, die eben daran arbeiten, an dem Konzept. Was auch fertig ist, da gab es jetzt auch ein Sensitive Reading extern darüber, das heißt, dass verschiedene Personen, POCs, Flinterpersonen, darüber gelesen haben und geschaut haben, dass es einfach gut formuliert ist und alle eingeschlossen sind. Das ist jetzt fertig, muss jetzt genehmigt werden und dann hoffen wir, dass das in Kraft treten kann. Wir haben auch schon die ersten Schulungen gemacht für die Abendverantwortlichen und die Abteilungsleitungen, hoffen natürlich, dass alle Personen hier im Haus arbeiten, geschult werden und wissen, wie man umgeht in verschiedensten Situationen. Aber das ist natürlich auch leider immer eine Frage des Geldes. Es auch leider relativ wenig Fördermöglichkeiten hier in Bayern gibt, zum Thema Awareness irgendwie sich da Gelder abgreifen zu können. Und unser Ministerpräsident hat ja neulich auch so schön gesagt, dass es mit ihm an der Macht kein Gendern an Schulen gibt. Eher im Gegenteil, das zeigt natürlich auch, wie weit wir hier sind in dem Thema. Genau.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass halt dieses Awareness-Konzept quasi ein Bestandteil ist von dem, dass wir halt hier im E-Werk halt Leitlinien und Grundsätze irgendwie entwickelt haben. Ein Leitsatz oder ein Teil unseres Leitbildes ist halt irgendwie, dass wir uns klar gegen Hass, Gewalt, Diskriminierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter natürlich positionieren und arbeiten wollen und das natürlich dann irgendwo ein wichtiger Bestandteil irgendwie auch ist und dass ich es halt super finde, auch irgendwie quasi jetzt, ich bin ja schon was länger da, dass ich halt einfach jetzt auch sehe, dass das E-Werk da halt wirklich so eine lange Entwicklung irgendwie halt jetzt auch gemacht hat, also auch diese Leitsätze zu entwickeln hat sehr lange gebraucht, war mit viel Beteiligung verbunden, mit vielen Diskussionen und ich finde es super, wenn jetzt irgendwie Kati, unsere Abendleitung, sich halt gemeinsam mit so einem Team jetzt auf den Weg macht, dass halt aus diesen Leitbildern, aus so abstrakten Sätzen dann wirklich irgendwie Praxis abgeleitet wird, das finde ich total spannend und klar müssen wir natürlich aber auch sowas mit in die Programmplanung wie mit rübernehmen und auch berücksichtigen. Da sind auch viele neue Herausforderungen für uns auf jeden Fall in den letzten Jahren auch dazugekommen.
was ihr vorher schon mal kurz, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, erwähnt habt, es gibt eine Erhebung im Programm, jetzt relativ neu auch, wie so die Geschlechterverteilung ist bei Acts, die auf der Bühne sind.
Genau, wir machen uns jetzt seit 2023 die Mühe, jede einzelne Veranstaltung, die hier im Haus stattfindet, egal ob selbst kuratiert oder Einmietung durch die Raumvermietung oder vom Projektbüro, anzuschauen, ob es eine reine Männerband war oder ein Solokünstler oder eben mit einer Frontfrau oder eine 50-50 gemischte Band. Da haben wir jetzt auch schon das erste Halbjahr ausgewertet. Da kam jetzt bei raus, dass 50% der KünstlerInnen, die hier auf der Bühne auftreten, bei uns eine reine Männerband oder Solokünstler sind.
Als Rückschluss kann man sagen, 50% Männer heißt aber auch dann 50% Frauen auf der anderen Seite.
Genau, das in anderen 50% ist mindestens eine Künstlerin mit dabei in der Band.
Für das Line-Up vom Unter einem Dach gibt es ja auch, 2024 gibt es ja auch gute News, was die Geschlechterverteilung angeht, habe ich gehört.
Ich finde, als erstes sollte man auf jeden Fall erwähnen, dass das Festival nicht von mir alleine gebucht wird. Also ich habe es in der Vergangenheit oft alleine gebucht. Jetzt war zum Teil der Yannick auch beteiligt, aber vor allen Dingen unsere Auszubildende, die Anna. Das heißt, wir haben quasi das Booking auch paritätisch gemacht und haben uns von vornherein vorgenommen, okay, dieses Jahr wollen wir es echt wissen und haben es geschafft. Das ist natürlich auch immer so eine Frage der Auslegungssache. Also wie zähle ich quasi die weiblichen, in Anführungszeichen, Künstlerinnen oder Bands sozusagen? Ja. Aber wie gesagt, unterm Strich haben wir da jetzt ein Line-Up zusammenbekommen mit den 15 Bands, die wieder auf 5 Bühnen spielen werden. Anfang Mai 2024 ist übrigens auch das 10-jährige Jubiläum.
Krass, echt.
Vom Festival, ja. Und ja, das finden wir echt super. Und vor allem halt auch die Hauptbühne, wo unter anderem ja die Tränen irgendwie spielen werden, ist vor allen Dingen halt auch stark weiblich besetzt. Wie gesagt, ich fand es jetzt auch toll, dass die Anna so viel gebucht hat und sich da irgendwie auch mal richtig ausprobieren konnte und richtig irgendwie Gas gegeben hat. Weil das ist ja, ne, das eine ist, mehr Frauen auf die Bühne zu stellen, was passiert hinter der Bühne, wo dann halt wieder nur Typen rumstehen. Und das ist halt im Technikbereich, im Technikpersonalbereich ist das natürlich ganz schwierig, leider immer noch. Aber dass man da zumindest dann halt auch guckt, dass halt mal der ein oder andere Mann in der Programmplanung vielleicht auch mal einen Schritt zurücktritt. Ist für mich manchmal auch nicht so einfach. dem muss man sich einfach stellen. Das ist irgendwie, es geht kein Weg dran vorbei.
Ja, aber es gab ja dieses Jahr gab es ja so ein bisschen Kritik am Line-Up von der Kulturinsel Wörmühle im Open Air im Sommer. Das war ja schon vom Booking auch sehr männerlastig. Also da gab es eine Frau. Und das war es ja eigentlich auch schon.
Muss man auch nicht drum rumreden, dass das irgendwie, dass wir da genau das Gegenteil geschafft haben von dem, was wir beim Unter einem Dach jetzt dieses Jahr geschafft haben. Wir haben uns trotzdem genau das Gleiche vorgenommen gehabt. Aber man sieht dann in der Praxis schon, dass es wirklich sehr, sehr herausfordernd ist. Und ein Festival zu kuratieren, wie jetzt das Unter einem Dach Festival, da ist es schon ein Stück weit einfacher, weil wir reden jetzt dann hier über eine relativ große Anzahl an Slots von Newcomer-Bands. Und ich habe eine relativ große Range an Künstler und Künstlerinnen, die ich buchen kann. Und bei der Kulturinsel Wörmühle geht es ja schon damit los, ich habe einen begrenzten Zeitraum. Das heißt, ich habe 11 Tage, 10 Konzerte, die wir machen, in einem festgelegten Zeitraum. Darauf fallen schon mal Künstler, egal ob sie männlich sind oder weiblich sind, einfach raus. Dann habe ich eine festgelegte Kapazität. Wir spielen dieses Jahr mit bis zu 3.000 Gästen. Dieses Jahr waren wir bei Kapazität von 2.500 Gästen. Das heißt, ich brauche Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne, die quasi auch diese Kapazität auslasten, weil es macht wenig Sinn, keine Ahnung, so eine Band wie die Tränen irgendwie zu buchen oder eine weibliche Künstlerin, die irgendwie 200 Gäste zieht. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen die Kapazität auslasten. Wir haben auch einen wirtschaftlichen Druck. Also wir haben hier bei der Kulturinsel Wörmühle sind wir auf dem freien Markt. Dieses Festival ist nicht subventioniert direkt.
Also es ist nicht so, dass ihr sagt, ihr kriegt dafür Geld, sondern das muss selber gestemmt werden.
Alles. Genau, das muss sich rechnen. So. Und in dem Moment, wo die Wirtschaftlichkeit und der entsprechende Druck irgendwie draufkommt, wird es halt schwierig. Und es gibt halt leider in dieser Range zwischen so 2.000 bis 2.500 gibt es halt einfach leider, das ist natürlich ein Problem, wenig Künstlerinnen. Also wir hätten zum Beispiel gerne Nina Chuba irgendwie gebucht. Die spielt aber jetzt am Anfang 2024 halt in der Arena in Nürnberg, in der Kia Arena. Da passen halt 4.000 rein und da werden auch 4.000 kommen. Das heißt, wir können so eine Künstlerin dann wiederum auch nicht veranstalten. Die ist zu groß. Also ist es schon, es sind einfach limitierende Faktoren.
Was heißt denn zu groß? Also ich meine, ja klar, da ist das Konzert vielleicht schneller ausverkauft. Oder ist das irgendwie, hat das irgendwelche anderen Implikationen zu sagen, okay, die würde jetzt zwischen 3.000, 4.000 ist jetzt irgendwie nicht so, finde ich persönlich, nicht so ein krasser Unterschied irgendwie. Aber hat das dann auch Einfluss auf andere Sachen oder ist es zack ausverkauft?
Ja, nee, hat es. Also es gibt ja auch immer sozusagen die sogenannten produktionstechnischen Rahmenbedingungen. Das heißt, ein Künstler, eine Band wächst mit der Zeit, lässt sich immer mehr einfallen für seine Live-Shows, ob das jetzt irgendwie Bühnenbilder sind, bestimmte technische Dinge, die sie irgendwie haben wollen. Und irgendwann ist klar, sie sind auf großen Bühnen, die irgendwie 20 Meter breit sind und 15 Meter tief. Und die füllen diese Bühnen dann auch mit Bühnenbildern und mit ihren Konzepten. Und wir haben halt eine Bühne auf der Wörmel, die ist halt 12 Meter breit. Und da sagt halt schlicht und ergreifend die Nina Truba, sie passt quasi produktionstechnisch auch nicht mehr auf unsere Wiese. So, aber auch eine Band wie jetzt, was weiß ich, An Mai Kantereit, die zwar schon im E-Werk gespielt haben, aber trotzdem könnten wir sie nicht transportieren auf die Wörmühle. Wenn sie hier ins E-Werk kommen und eine exklusive Clubshow spielen, dann bringen die auch nichts mit. Wenn die aber auf großer Tournee sind und dann in Nürnberg in der Arena vor 10.000 Menschen spielen, können die davon auch nicht wieder runterkommen und sagen, ja, jetzt spielen wir halt auf der kleinen Wörmühle.
Wo wir es also natürlich auch immer wieder ausprobieren, wie jetzt zum Beispiel nächstes Jahr Silbermond gebucht, genau, die normalerweise auch in der Wuhlheide in Berlin spielt vor 10.000 Leuten, haben wir einfach trotzdem mal angefragt, irgendwie, habt ihr Lust vielleicht zu kommen? Und ja, Holger ist es dann geglückt, irgendwie sie haben Lust, aber auch da werden dann Abstriche bei der Produktion gemacht werden müssen, dass eben nicht alles auf die Bühne passt, was sie gerne dabei hätten.
Okay, und dann sagt ihr dann auch, hey, die Bühne ist nur so und so groß, das müsst ihr zu Hause lassen.
So ungefähr, ja. Und wir haben es jetzt dieses Jahr immerhin geschafft, beziehungsweise für nächstes Jahr 2024, zwei Bands zu buchen mit Frontfrauen, einmal Großstadtgeflüster, einmal Silbermond, die eigentlich sogar zu groß sind. Aber wie gesagt, es sind so Zufälle und Glückssachen auch oft. Es gibt auf der einen Seite einen klaren Wunsch, auch würden wir die Wörmühle gerne paritätisch buchen. Wir würden am liebsten das ganze Haus paritätisch buchen. Wir sind da auf einem Weg, wir bemühen uns drum. Ein Weg ist die Reflexion, wie zum Beispiel jetzt mit, was wir gerade eben auch besprochen haben, dass man sich es einfach über so eine Erhebung wirklich vergegenwärtigt, weil das natürlich auch das Handeln beeinflusst. Wenn ich halt sehe, wow, wir kriegen das irgendwie nicht hin, dann strengt man sich vielleicht auch noch mal mehr an. Also das ist schon, denke ich, ein wichtiger Bestandteil, das einfach zu reflektieren und dann einfach zu gucken, dass man das Beste irgendwie draus macht. Und ich glaube, ne, so ein bisschen bleibt dann auch immer der Weg das Ziel. Und da sind wir einfach, denke ich schon, würde ich jetzt mal sagen, auf einem ganz guten Weg. Bei der Wörmühle wird es immer schwierig werden, wegen diesen ganzen limitierenden Rahmenbedingungen und dem wirtschaftlichen Druck.
Ich bin immer persönlich auch immer so ein bisschen ungeduldig, sobald ich dann gemerkt habe, so, boah, da können wir doch was machen. Also sowohl wenn man zwischen Männern und Frauen oder auch POC oder Menschen mit Migrationshintergrund und so. Und dann möchte ich es am liebsten sofort machen. Und da ist, glaube ich, in dem Bereich, wenn man so Booking anschaut, ist es vielleicht auch sowas, wo man sagt, das braucht leider halt Zeit auch. Bis man halt dann soweit ist, dass es genug verschiedene Bands gibt, die in einer gewissen Größe einfach sind, die man für diverse Sachen buchen kann, sei es jetzt für unter einem Dach oder für die Wörmühle oder auch für eine einzelne Show im Saal oder so. Und das ist super schwierig, da nicht total ungeduldig zu sein.
Wir haben jetzt auch schon ein paar Künstlerinnen für 2025 im Blick, wo wir hoffen, dass sie sich nächstes Jahr gut entwickeln, dass wir sie 2025 auf die Wörmühle holen können. Das hat Holger allerdings ja vorhin aber auch schon angesprochen. Ist auch alles immer Glückssache. Vielleicht wollen die dann 2025 keine eigenen Solo-Shows spielen, sondern nur noch große Open-Airs. Oder sie haben an dem Wochenende oder in den Zeitraum, wo wir Zeitraum gebunden sind, schon irgendwie zwei Festivalshows irgendwie announced oder einen Gebietsschutz von einem anderen Festival drin. Deshalb hoffen wir natürlich, dass 2025, dass es immer eine weitere positive Entwicklung gibt. Aber auch 2025 ist es natürlich wieder ein Glücksspiel. Und es lässt sich leider relativ wenig beeinflussen von unserer Seite aus.
Jetzt habe ich eine ganz blöde Nachfrage. Du hast gerade ein Wort erwähnt, das habe ich noch nicht gehört. Was ist Gebietsschutz?
Gebietsschutz verhängt Festivals, die einen Künstler oder Künstlerin buchen und sagen, hey, du spielst jetzt im Juni bei uns und dann darfst du in dem Zeitraum davor und danach im Umkreis von 150 Kilometer keine eigene Show spielen. Oder es darf, bis das Festival ist, keine andere Show von dir in dem Umkreis von 150 Kilometer im Vorverkauf sein.
Ach, das gibt's auch.
Okay. Das gibt's auch, ja.
Dass man da auf sowas gucken muss, krass.
Also das ist für uns zum Beispiel auch wirklich ein limitierender Faktor für die Wörmühle, weil das geht teilweise sogar weiter als 150 Kilometer. Es gibt Bands, die auf dem Southside Hurricane spielen und das Southside ist 250 Kilometer von uns entfernt und die Bannmeile sind halt genau 250 Kilometer und deswegen haben Bukhara zum Beispiel mal nicht bei uns gespielt, obwohl es ein Kilometer sogar noch drüber ist. Aber es kommt dann halt, ja, es ist halt, das sind halt die Marktmechanismen. Und das ist natürlich schon auch etwas, wir hatten diese furchtbare Corona-Zeit, wo wir ja entweder überhaupt nicht veranstalten konnten oder nur sehr limitiert veranstalten konnten. Dann hatten wir die Phase mit Öffnungsperspektiven und mit Fördergeldern. Und wir hatten ganz, ganz viel Solidarität in der Branche und alle sind zusammengerückt und haben sich untergehakt. Und jetzt ist halt alles wieder ziemlich so, wenn man jetzt auch so zurückblickt auf dieses Jahr, eigentlich schon fast so alles wie früher. Und was halt auch wieder alles ist wie früher ist, dass man sich nicht mehr unterhakt, sondern die Ellbogen ausfährt. Und halt einfach, wir arbeiten da in der wirtschaftlichen, kapitalistischen Verwertung in dieser Konzertbranche. Das geht nicht nur um Kunst, sondern es geht dann auch immer um Tickets verkaufen. Und dann sind so Gebietsschutzgeschichten einfach, spielen eine Rolle. Und teilweise ist es natürlich auch absolut nachvollziehbar, wenn jetzt, weiß ich, eine Band spielt halt im Februar oder im April in Nürnberg oder auch bei uns selber oder in der Heinrich-Lades-Halle, dann können wir die nicht 3 Monate später schon wieder auf der Wörmühle veranstalten. Das ist irgendwie logisch und dann muss man gar nicht sagen, jetzt ist jetzt Gebietsschutz, sondern es ist auch relativ logisch, dass man das halt da nicht macht. Und es gibt halt viele Festivals um uns herum, das Puls Open Air in München, das Superblum, gibt das Taubertal, es gibt Rock im Park. Ganz großer Faktor, ja, hier direkt vor der Haustür. Und wenn die halt irgendwie eine Band buchen, wie weiß ich, Matzen, dann spielen die halt nicht mehr bei uns. Ja, die hätten zum Beispiel auch bei uns gespielt im Frühjahr. Spielen halt jetzt nicht im Frühjahr, kommen halt mal ein andermal. Das sind halt so Sachen, ja, muss man halt dann leider zurücktreten.
Was leider noch nicht so ist wie vor Corona, finde ich, ist die Anzahl an internationalen Acts hier in Deutschland. Was man auch bei uns ja auf der Wörmühle auch sieht, 2024 bisher ist nur der Cat Empire bestätigt, sonst nur deutsche Acts, was wir natürlich auch sehr schade finden. Also wir hätten gerne ein breiteres, internationaleres Programm irgendwie auf die Beine gestellt, aber da auch wieder Glücksspiel. Wir hatten ein paar Bands schon in Aussicht, vielleicht kommt da ja auch noch was, wer weiß. Aber die spielen dann eben andere Festivals und sagen dann, nee, darauf keinen Bock, weil eben die Festivallandschaft allgemeine Deutsche nicht nur hier in der Region so groß ist, wie eigentlich noch nie die Festivallandschaft boomt. Es ploppen irgendwie jedes Jahr 2, 3 neue große Festivals auf, direkt mit großen Headlinern rausgehen.
Ja, eigentlich müsste man sich im Sommer so, weiß ich nicht, 8 Wochen Urlaub nehmen, erstmal für Festivals, so 4 Wochen und dann 4 Wochen zum Regenerieren danach. Also so Tagesfestivals finde ich dahingehend ganz geil, weil man denkt, ah, da fahre ich einfach mal hin und das passt schon, dann kann ich nachts in meinem eigenen Bett schlafen. Die Großen sind auch wieder geil so, aber es ist halt ein viel größerer Aufwand und ab einem gewissen Alter braucht man länger zum Erholen, sage ich mal.
Für mich war es jetzt die erste Wörmühle dieses Jahr und eben ich war eigentlich ab dem Aufbau dabei irgendwie und auch bei fast jeder Show da. Wir hatten auch einiges an Stammpublikum da. Also ich komme da ja auch mit den Leuten ins Gespräch oder unterhalte mich mit unseren Gästen irgendwie auf den Konzerten irgendwie. Und da habe ich einige gesehen, die gesagt haben, ey, das ist mein drittes Konzert schon hier auf der Wörmühle irgendwie. Dann zu Sportfreunde Stiller noch irgendwie die Kids mitgenommen. Das finde ich schon sehr cool irgendwie. Also es zeigt auch, dass die Leute irgendwie Bock drauf haben und dass bisher ein sehr gutes Händchen fürs Programm auch da war, dass die Leute wiederkommen irgendwie. Sie finden das Gelände auch einfach alle total schön, weil sich total viel Mühe gegeben wird. Nächstes Jahr jetzt dann auch mit Dicker, einer Kinderkonzert. Wird, glaube ich, auch ein Highlight auf jeden Fall nächstes Jahr.
Es gibt ja neben so, dass man genug männlich, weiblich sehr ausgewogen bucht, gibt es ja auch was, das hast du vorhin erzählt, das fand ich total toll, ein Begriff, politisch korrekt buchen. Also, es ist ja nicht nur darauf ankommt, welche Art von Person da auf der Bühne steht, sondern auch, was die von sich gibt oder nicht von sich gibt. Also da gibt es ja genug Leute, die problematische Aussagen auf die eine oder andere Form, Art und Weise getätigt haben oder nicht. Und da wird das dann auch relativ schnell politisch.
Ja, genau.
Und richtig anspruchsvoll und schwierig.
Ja, wir hatten da neulich leider erst so einen Fall, da habe ich eine Hip-Hop-Gruppe gebucht, auch schon natürlich ein halbes Jahr im Voraus gebucht und eigentlich ziemlich cool, linke Hip-Hop-Gruppe. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, auch nur über so einen kleinen, ich würde es jetzt gar nicht Shitstorm nennen, aber über ein paar Instagram-Kommentare, dass die bei einer Band Four-Act waren im Sommer auf großen Open-Air-Konzerten, so 3.000 bis 5.000er Kapazitäten, wo der Frontsänger Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt hatte. Und da ist dann natürlich immer die Frage, wie geht man damit um? Und das ist immer schwieriger wird, weil man kriegt auch einfach nicht alles mit. Und im ersten Moment denkt man irgendwie, ach ja, coole Band, irgendwie coole Texte vielleicht. Und dann kriegt man irgendwie einen Monat später, nachdem die Band gebucht wurde, der Vertrag schon gemacht wurde, mit, oh, da hätten wir uns vielleicht ein bisschen besser vorher anschauen sollen, weil da der hat irgendwie ein paar komische Aussagen getätigt. Das wollen wir eigentlich nicht unbedingt und passt vielleicht nicht in unser Leitbild rein.
Und es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, ne, zu sagen, wenn sich eine Person einer Gruppe oder ein Solo-Act halt irgendwie äußert, wo man sagt, das wollen wir nicht haben, da finde ich, ist es eigentlich relativ klar, dass man da auf jeden Fall drüber sprechen muss, wenn man diese Person gebucht hat. Wenn man jetzt aber sagt, okay, wir haben eine Band gebucht, die war Vorband für eine Band, die sich irgendwie schwierig geäußert hat, dann ist das ja quasi auch nochmal zweite Reihe so. Ist jetzt diese Vorband dafür verantwortlich, was der Main Act sagt, oder hätte sich die Vorband dann distanzieren müssen oder hätte die Vorband sagen müssen, mit so einer Band, vor so einer Band spielen wir nicht. Ist halt immer so, ist eine Gratwanderung, finde ich sehr schwierig irgendwie. In dem Falle, wo zieht man auch die Grenze?
Ja, es ist ein bisschen eine individuelle Entscheidung und wir unterhalten uns zum Glück relativ viel im Programmteam und tauschen uns aus irgendwie über, also wir haben jeden Dienstag Programmsitzungen, wo wir unter anderem auch über solche Punkte eben reden, wenn sie aufkommen, wie gehen wir damit um, wie sehen das andere Leute bei uns im Team, dass wir einfach verschiedene diverse Punkte einfach nochmal haben, wo, um so eine Entscheidung treffen zu können. Es ist natürlich, wie du schon auch gesagt hast, die Frage, wie geht der Voreck damit um, finde ich. Also macht er eine Täter-Opfer-Umkehrung und sagt plötzlich, nee, der Sänger da von der anderen Band, der hat gar nichts gemacht und die Frau redet irgendwie Blödsinn und das stimmt überhaupt nicht. Oder solidarisiert er sich eventuell noch mit dem Opfer? Ja, immer Einzelfallbetrachtungen, meiner Meinung nach.
Ja, wie gesagt, es ist halt auch schwierig, ne, wenn man sagt, okay, es gibt diese Vorwürfe, das muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Und dann muss man halt schauen, was dann passiert. Ne? Also wie geht wer damit um? Was sagt auch die Person, die da angeschuldigt ist? Und ja, es ist halt erstmal diese Diskussion, die man dann hat, okay, auf der einen Seite ist sie erstmal noch nicht rechtlich belangt, das ist das eine. Auf der anderen Seite, allein sind Vorwürfe schon schlimm genug. Und es ist ja nicht so, als würden sich Leute damit brüsten und sagen, übrigens, ja, ich werde jetzt berühmt, weil ich irgendwelche sexualisierten Gewaltvorwürfe vorbringe. Das passiert eigentlich auch nicht so gut wie nie. Das ist auch echt einfach eine ganz, ganz schwierige und eine heikle Situation, wo man, glaube ich, auch sehr viel drüber nachdenken muss erstmal und sagen muss, okay, was haben wir da, wie ist das, können wir das verantworten, so jemand zu veranstalten oder nicht? Und dann ist natürlich auf der anderen Seite die Entscheidung der Gäste auch immer, gehen sie da hin oder gehen sie da nicht hin, wenn es denn veranstaltet wird.
Das ist ja ein Prozess, der schon, ich würde jetzt mal sagen, weiß ich, seit 5-6 Jahren irgendwie läuft, dass halt die Sensibilität halt irgendwie auch von, nicht nur von Gästen steigt in Bezug auf was transportieren Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne, sondern dass halt die programmmachenden Menschen und die Venues irgendwie sich da positionieren müssen. Und ich würde jetzt erstmal grundsätzlich sagen, dass das halt schon ein ziemlich guter Prozess ist und eine gute Sache, weil man hat sich da vor, keine Ahnung, 15 Jahren hat sich da kein Mensch so salopp gesprochen mit auseinandergesetzt. Oder viel, viel weniger. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass halt wir uns bemühen, sage ich mal so, und das oder für uns in Anspruch nehmen können, dass wir uns sehr stark drum bemühen. Und wir versuchen vor allen Dingen, also so ist unsere bisherige Praxis, und die finde ich zum Beispiel eigentlich irgendwie ganz gut, man kann sich da schon auch nämlich teilweise das Leben auch ein bisschen einfacher machen, weil es ist sehr anspruchsvoll, aber man kann zum Beispiel einfacher hingehen und sagen, das ist im Hip-Hop-Bereich zum Beispiel, fand ich es jetzt immer relativ einfach, weil das war auch die klare Linie von uns, weil wir waren ja zum Beispiel einer mit der ersten, also beim deutschen Hip-Hop-Boom waren wir mit so einer der ersten Player und haben da sehr, sehr viel gemacht. Und als dann irgendwie Agro Berlin und Co. irgendwie um die Ecke kam, haben wir halt von Anfang an einfach gesagt, nee, also nicht so jein oder so ein bisschen nur oder wir befassen uns da ganz viel mit, sondern einfach nur nein. Das fand ich irgendwie eigentlich eine relativ einfache und konsequente Sache. Und wir haben uns jetzt so, wenn ich jetzt so zurückschaue in die letzten 2-3 Jahre, eigentlich auch immer eher, sage ich mal so, dafür entschieden, es dann halt eher nicht zu machen. So, also weißt du, wie ich meine? Also, dass man halt einfach auch sagt, okay, man, also muss ich einen sexistischen Rapper irgendwie einladen, um mich dann mit ihm vor Ort dann irgendwie auseinanderzusetzen? Oder ist das Teil der Auseinandersetzung, ihn einzuladen und ihm eine Bühne zu geben, um dann danach und drumherum irgendwie offen darüber zu diskutieren? Das kann man, bin ich mir nicht sicher. So, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht, es gibt da irgendwie immer keine abschließende klare Strategie, finde ich, oder klare Meinung. Es bleibt ein Prozess und ich bin halt sehr froh, dass es halt mittlerweile so eine Aufmerksamkeit gibt, dass eigentlich niemand mehr drum rumkommt, sich damit auseinanderzusetzen. So. Das ist schon mal auf jeden Fall ein großer Punkt.
Ich glaube, klar, wenn man es von der musikalischen Warte ausgeht und sagt, also diese und jene Musikrichtung oder diese und jene Gruppe, die hat von den Texten alleine schon was, was wir nicht haben wollen, dann kann man sagen, okay, mit dem beschäftigen wir uns gar nicht. Das ist so die eine Ebene, glaube ich, muss man auch im gewissen Sinne manchmal machen, weil es einfach ein großer Zeitfaktor ist, dass man sagt, okay, man muss sich jetzt irgendwie alle Texte anhören, ob da nicht irgendwas ist, was allein schon die Musik macht. Und dann gibt es ja immer noch diese Sache außenrum, also sowas wie, jemand hat einen Vorwurf von wegen sexueller Übergriff, sexuelle Gewalt oder der hat vielleicht auch was Rassistisches gesagt oder so. Das ist ja erstmal außerhalb von diesem eigentlichen Kunstprodukt, was wir haben, nämlich der Musik, das sie machen. Dann hast du natürlich nochmal, was sagen die Leute auf einer Bühne, auch nochmal ein anderes Ding. Da hat man noch so viele Facetten. Ich glaube, irgendwann muss man da sagen, okay, an diesem und jedem Punkt, da können, haben wir einfach nicht die Kapazität, uns auch damit zu beschäftigen. Wenn dann natürlich was so außerhalb der Musik passiert, dann, glaube ich, kommt man nicht drum rum, wie du gesagt hast, da muss man sich irgendwie damit beschäftigen. Und ich glaube, es ist auch, das ist ein langsamer Prozess, der aber immer mehr in den Köpfen der Leute irgendwie ankommt. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Und ich glaube, das finden eigentlich alle durchweg positiv.
Und ganz ausschließen kann man es natürlich halt auch nie, weil, wie du, wir beide ja schon gemeint habt, achten Fans viel mehr darauf, was irgendwie ihre Lieblingsacts sagen. Und deshalb achten auch ihre Lieblingsacts viel mehr darauf, was sie öffentlich von sich kundtun irgendwie. Und ob sie vielleicht nicht einfach nur ihr Kunstprojekt irgendwo oder ihr Künstler-Dasein im Internet präsentieren. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und wie du auch schon sagtest, Kapazität ist natürlich auch immer ein Punkt, dass man jetzt nicht die Zeit hat, sich über jeden sexistischen Rapper zu unterhalten, ob wir den jetzt doch machen können oder nicht. Dann schaut man lieber vielleicht, dass man mehr Female Acts einfach auf die Bühne kriegt irgendwie, als sich jetzt mit irgendwelchen eh schon schwierigen Bands und Gruppen zu unterhalten und zu beschäftigen.
Also es gibt ja auch immer noch so das Argument halt irgendwie dann, das hört man, das habe ich damals in der Diskussion halt zum Beispiel viel gehört, so, ja, gerade so privatwirtschaftliche Veranstalter, die halt überhaupt keine Subventionen bekommen, wir kriegen ja eine Subvention, dass man einfach sagt, naja, wir müssen ja irgendwie von irgendwas leben. So, wo ich mir gedacht habe, so ein Blödsinn irgendwie, es gibt halt einfach, also gerade ausgesprochen, es gibt Bands wie Sand am Meer und wenn man sie jetzt nicht allzu blöd anstellt, kann man genug veranstalten und braucht keinen Quatsch in Anführungszeichen auf der Bühne. Also es gibt genug, was man irgendwie machen kann, auch im Genre Hip-Hop gibt es so viele stabile, super gute Leute, wo man einfach sagen kann, ja, dann mache ich halt nur die super guten, stabilen Leute.
Es ist halt auch schon krass, dass eigentlich so ein Ort wie das E-Werk, wo man sagt, das ist so Freizeit, ne, da verbringe ich meine Freizeit, also ihr nicht, ihr arbeitet hier, aber so die Freizeit, zur Freizeit hinzukommen, auch einfach ein sehr politischer Ort ist. Also jetzt ist ja auch so für so Kampagnen, ne, also es war auch Clubs Are Culture Kampagne zum Beispiel, die jetzt auch irgendwie auf Insta irgendwie von verschiedenen Clubs einfach auch geteilt wurde, wo halt einfach auch Tanzen politisch ist, finde ich auch krass. Und für nächstes Jahr, glaube ich, ist das für nächstes Jahr schon die Shield & Shine Kampagne.
Genau, das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, beziehungsweise jetzt halt schon umgesetzt haben. Es gibt quasi unter der Überschrift Die vielen halten Zusammenschluss, ich glaube es waren, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, also ein ganzes Stück vor der Pandemie war das, gab es eine erste Kampagne von den vielen. Da waren, glaube ich, insgesamt über 5000 Kulturorte und Akteure mit dabei. Und es gibt jetzt eine neue Kampagne, eine neue Erklärung, die sich gegen die Normalisierung von rechtsextremer Politik in unseren demokratischen Parlamenten irgendwie wendet, die sich gegen jede Form von Antisemitismus irgendwie wendet, wie du schon gesagt hast, mit der Überschrift Shield and Shine. Es ist eine klare Positionierung für Demokratie. Man will sich einsetzen zum Schutz der Demokratie. Und wir haben uns jetzt diese Erklärung mit unterzeichnet. Wir werden das jetzt auch noch veröffentlichen in dem nächsten Schritt und werden dann im Jahr 2024 dazu Veranstaltungen irgendwie machen. Wir überlegen, eine Shield & Shine Demo vielleicht zu initiieren, wo wir auch rausgehen wollen aus dem Haus, um einfach unsere Haltung in Anbetracht des Rechtsrucks in Deutschland, weil man muss das so bezeichnen leider, ja, wir uns da ganz klar positionieren wollen und gegenhalten wollen für eine pluralistische Gesellschaft und ja, vor allem gegen einfach diese, weil wir einfach so das Gefühl haben, da fallen gerade einfach auch so ein paar Schranken, auch so, was wie gesprochen wird, was irgendwie das Vorankommen der AfD angeht. da wollen wir uns klar positionieren, beziehungsweise werden wir uns klar positionieren.
Das ist ja jetzt schon so ein kleiner Blick in 2024 und dass so Kunst- und Kulturarbeit ja doch politischer ist als nur Konzerte, Veranstaltungen. Ich würde noch kurz einen kleinen Blick zurück auf dieses Jahr so nehmen, bevor wir nochmal einen kleinen Blick in 2024 werfen. Habt ihr so Highlights, wo ihr sagt, oh, das war irgendwie besonders geil? Vielleicht, Janik, du hast ja so das erste volle E-Werk-Jahr dann hinter dir, wo du sagst, oh, das fand ich total geil. Kann was Großes sein oder was Kleines?
Eine Sache auf jeden Fall was Größeres und die Wörmühle auf jeden Fall. Das war mein erstes Jahr Wörmühle. Ich war vorher auch noch nie privat auf der Wörmühle. Und nachdem ich da ab dem Aufbau auch mit dabei war, hat es mir einfach sehr viel Spaß gemacht, irgendwie nochmal neue Eindrücke gezeigt. Irgendwie fand auch den Teamcharakter da total schön. Bin ich einfach auch nochmal enger, glaube ich, mit einigen Leuten zusammengewachsen. Ich fand die Shows sehr schön. Hab da auch meinen Geburtstag sogar bei den Sportfreunden Stillern mehr oder weniger gefeiert. Und sonst fand ich das Feuer und Flamme noch sehr cool, weil das mein erstes kleines Festival hier im E-Werk war, was ich selber gebucht habe. So ein kleines linkes, dieses sehr Hip-Hop-Festival gewesen mit 4 Acts. Und genau, das fand ich sehr schön. Der Abend war auch sehr toll, kam gutes Feedback auch zurück. Und das würde ich gerne nächstes Jahr weiter ausbauen.
Dann habe ich mich heute Vormittag irgendwie hingesetzt und habe dann irgendwann gemerkt, dass der Zettel irgendwie zu klein ist. Und dann, wenn ich jetzt da drauf schaue, was ich mir hier notiert habe, dann denke ich mir, okay, das Highlight, das zusammenfassende Highlight 2023 war eigentlich, dass es wieder so, echt wieder so ganz viel ist wie früher. Dass wir ein sehr diverses Programm doch gemacht haben. Also ich sehe hier auf der einen Seite sowas wie, wir hatten einen ganz tollen Tag mit Pesco, die endlich im Saal gespielt haben, wo sie hingehören. Der Saal war ausverkauft. Es war wirklich ein gnadenlos guter Abend. Und gleichzeitig hatten wir Heinz Strunk im Lesung mit ihm im Redutensaal. Gleichzeitig hatten wir Che Sudaka oben auch ausverkauft in der Clubbühne. Also wo man gleich auch wieder sieht, okay, das E-Werk kann an einem Tag so viel und so ein breites Spektrum und kann so divers Sachen machen. Wir hatten Aliona aus der Ukraine hier. Wir hatten eine Flinter-Only-Party zum 8. März. Wir hatten Altin Günder. Wir hatten Doppelshow mit Schmidt. Wir haben neue Partys wie eine Harry and Taylor Night oder eine neue Indie-Party. Indie Etage 1, super Party, kann ich auch nur in die Zukunft empfehlen. Alte Freunde sind wieder gekommen, also Moop Mama ist wieder zurück, Olli Schulz ist wieder gekommen. Ich habe mich auch sehr über Edwin Rosen gefreut, dass der wieder bei uns gespielt hat und so viel Hysterie im Raum war. Das fand ich einfach großartig. Fans, die morgens um 9 vor dem Haus stehen, einfach nur herrlich. Bei Edwin Rosen.
Ja, echt?
Ja.
Um 9 Uhr morgens.
Ja, um 9 Uhr morgens, weil damit sie halt erst vorne an der Barrikade stehen.
Mit Decken bewaffnet und Kissen und allem.
Aber war das so eine Nightliner-Show, dass die morgens schon angekommen sind? Oder?
Nee, die hatten sogar in Erlangen, hatten diese Off-Day in Erlangen verbracht? Ich weiß gar nicht mehr. Aber
die Leute waren, die Show war abends und die Leute standen um 9 Uhr morgens vor dem Haus.
Also was? Nicht viele, aber es waren. Krass, okay. Es ist halt so dieses, okay, ich will halt ganz nach vorne und ich kam, glaube ich, nachmittags um 5 oder so und da war die Schlange schon vor bis zur Litwa. Säule, also so, wie viel ist das? 150 Meter oder was? 100 Meter lang? Ja. Also das finde ich aber, das ist super, wenn man einfach so sieht, okay, Popmusik funktioniert immer noch genauso wie vor der Pandemie. Alle können total steil gehen und richtig Fan sein. Das fand ich schon auch super. Ja, also wie gesagt, einfach so insgesamt fand ich, dass wir ein richtig pralles, volles Jahr irgendwie hatten. So. Und ja, auch voll cool, wie es sich bei uns intern auch entwickelt hat. Ich bin irgendwie auch total happy, dass Janik da ist. Bin voll happy über mein Team irgendwie, dass die das alles so gewuppt haben. Das war auch echt wieder ein tolles Jahr.
Ja, dann können wir doch gleich nochmal ins nächste Jahr gucken, oder? 2024, haben es gerade schon gehabt, die Shield & Shine Kampagne. Es ist wieder unter einem Dach. 50-50 Female Male Line-Up und natürlich die Wörmühle. Mein Highlight, wie gesagt, der Hirscheffekt. Kommt im Februar schon, das wird toll, glaube ich. Und dann sind so viele Sachen, wo ich gar nicht weiß, wofür ich zuerst Tickets kaufen soll.
Es sind auf jeden Fall auch noch ein, zwei Sachen in Planung, die dir bestimmt auch gefallen werden. Aber da kann ich jetzt noch nichts zu verraten.
Aber der Janik hat schon wieder eine coole Sache gemacht. Also ist jetzt nicht seine eigene Idee, aber fast mit auch. Wir haben das auch schon mal gemacht. Der Janik hat jetzt eine Sonntagsmatinee gebucht.
Was ist denn eine Sonntagsmatinee?
Jeden Sonntag, also nicht jeden Sonntag.
Das wär richtig stabil. Jeden Sonntag, das, was jetzt der Janik erzählt.
Jeden Sonntag 14 Uhr bei uns in der Etage 1. Kaffee, Kuchen
mit Schuss auch, wenn gewollt. Und ab 15 Uhr treten dann verschiedene Bands auf jeden Sonntag. Bei jedem Sonntag, wo es stattfindet, unterschiedliches Genre bisher. Das erste Sonntag-Martinet auch im Februar, 25. glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Progenproblem, Punk-Rock-Show auf dem Sonntag um 15 Uhr, freue ich mich total. Bin ich gespannt, wie das ankommt und ob die Leute da genauso abgehen wie an einem Samstagabend um 19 Uhr. Wird witzig.
Das klingt total spannend. Also ich weiß, so Punkrock, dieses Klischee, da denke ich mir so, da müsste ich mir eigentlich am Sonntag um 2 schon ein Bier reinstellen, aber eigentlich muss man das auch gar nicht.
Aber kann man ja.
Kann man, könnte man. Man sollte, aber keine Idee.
Oder du stellst dich in die letzte Reihe mit einer Streuselkuchen. Ist auch möglich und einen Kaffee in der Hand.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Klingt gut. Ansonsten haben wir im Haus, gibt es ja noch so ein Ding, was gerade auch noch so in der Mache ist, ist mehr Nachhaltigkeit im E-Werk. Start in die Nachhaltigkeit ist ja so ein Ding, das Haus soll nachhaltiger werden. Das ist ja so eine Kampagne, wo sich das Haus, glaube ich, beworben hat, richtig? Und dann wurde das angenommen und da geht es jetzt so langsam los. Okay, was haben wir alles? Wo geht noch was?
Ja, ist ein Förderprogramm, wo wir uns beworben haben. Und dieses Förderprogramm ermöglicht es oder soll es Kulturorten ermöglichen, einfach erstmal überhaupt in einen Prozess einzusteigen. Es geht da explizit um ökologische Nachhaltigkeit, also jetzt nicht um soziale Nachhaltigkeit oder ähnliche Thematik, sondern es geht wirklich um, wie ist dein CO2-Fußabdruck und ähnliche Sachen. Das ist ein sehr, sag ich mal, so ein Prozess, in den wir eingestiegen sind, wo wir auch gemerkt haben, okay, genau sowas braucht es schon, weil das Problem ist einfach, ich denke, das geht allen Kulturorten so ähnlich oder kriege ich auch von anderen Veranstaltern, Veranstalterinnen mit, dass es im Alltag einfach sehr schnell immer wieder untergeht. Und es ist schwierig, weil wir haben ja eine sehr hohe Dichte an Veranstaltungen und sehr hohe Dichte an To-Dos so und Alltagsstruggle, dass man innehält, dass man einfach sagt so, hey, stopp, was machen wir da eigentlich gerade irgendwie? Und keine Ahnung, was können wir tun, um, was weiß ich, die Anreise von Künstlerinnen bei uns irgendwie cooler zu gestalten? Oder wie können wir unsere Gäste zum Beispiel dazu animieren, nicht mit dem Auto zu kommen? Weil das ist ein ganz wichtiger Bestandteil zum Beispiel davon, was Veranstaltungsorte für einen Fußabdruck hinterlassen, nämlich die Anreise von unseren Gästen. Was können wir mit unserer Energie tun? Schaffen wir es, aus fossilen Energieträgern zum Beispiel auszusteigen? Und um sich diesen Fragen überhaupt irgendwie zu widmen und sich damit auseinanderzusetzen, braucht man ein Stück weit auch Know-how von außen. Man braucht auch dieses Hey, Stopp, innehalten. Wir haben jetzt 2 Stunden Workshop und wir befassen uns jetzt nicht damit, dass jetzt wieder eine E-Mail reinkommt oder irgendwas, sondern so. Und wir sind da jetzt in diesen Prozessen wirklich nicht besonders weit gekommen, sag ich mal, wenn man das jetzt so rein pragmatisch sich anschaut. Auf der anderen Seite sind wir schon weit gekommen, weil wir einfach viele Dinge analysiert haben, uns bewusst geworden sind und einfach auch Sachen erarbeitet haben, wo klar ist, okay, das sind Zukunftsvisionen, wo wir hinwollen. Also gerade zum Beispiel das Stichwort Energieverbrauch hier im Haus. Und es gibt viele kleine Sachen, die wir machen wollen. Also wir wollen auch inhaltlich natürlich dazu arbeiten. Wir wollen es in den Veranstaltungsbereich ein bisschen mit rüberziehen. Es ist angedacht, da zum Beispiel eine Reihe im Kino irgendwie zu machen, zu thematisch. Und zum Beispiel ein Bestandteil wird sein, dass wir die Kellerbühnenküche, also die E-Werk-Küche umstellen, dass wir auch versuchen, das Künstler-Catering irgendwie umzustellen, natürlich auch vegan. Also es kann sehr gut sein, dass am Ende des Tages irgendwie das Ergebnis ist, dass wir aus Fleisch komplett aussteigen, was irgendwie das Essen für unsere Gäste irgendwie angeht. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das sind alles so Dinge, mit denen wir uns befassen. Und das wird uns auch 2024 und auch die nächsten Jahre sind das ganz wichtige Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und da war jetzt dieses Startprogramm, Start in die Nachhaltigkeit, so hieß dieses Programm, oder es läuft ja auch noch, ein ganz wichtiger, ja, einfach so eine Basis. Und so, okay, wir wissen jetzt, wo wir stehen und jetzt müssen wir mal auch einen CO2-Rechner noch ein bisschen anschmeißen hier fürs Haus und nochmal genauer hier und da hinschauen und dann los.
Ich glaube, einfach als Club des Jahres Bayern 2023 ist das, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss.
Ja, klar.
Auch in Hinsicht auf die Wörmühle, Open-Air-Festival. Ich glaube auch einfach Gästen ist es auch immer wichtiger, zu schauen, irgendwie, was für einen Fußabdruck hat denn dieser Club oder dieses Open Air irgendwie. Es gibt ja auch offensichtliche Punkte, die man als Gast auch erkennt, irgendwie, sei es Müll etc. Irgendwie, wie geht der Club damit um, das Kulturzentrum? Ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, der auch mal nochmal dazu sagen muss, dass den Gästen das natürlich auch wichtig ist.
Und dann ist es halt so, wenn es den Gästen auch wichtig ist, dann kann man das auch eher tatsächlich machen, weil am Ende des Tages tragen ja auch Gäste einen Teil der Kohle, die dafür bezahlt werden muss. Ne? Weil natürlich kostet veganes Essen ein bisschen mehr als Fleischessen. Es ist tatsächlich, ist leider so. Wenn die Leute sagen, ja, das ist mir aber wichtig und ich bin bereit und kann es mir leisten, diesen Preis zu bezahlen, da kann man das auch eher machen. Weil wenn man jetzt sagt, okay, nee, uns ist es aber gar nicht wichtig, dass irgendwie hier Ökostrom gibt oder dass nicht der Müll rumliegt. Wenn die Leute das nicht mittragen, dann kann man so viel machen, wie man will. Und wenn dann die Gäste nicht kommen oder das denen egal ist, dann schade.
Schön auf jeden Fall ist, in den Bühnenanweisungen oder in den Anforderungen der Band steht jetzt auch immer öfters drinnen, hey, bitte achtet irgendwie auf Nachhaltigkeit, irgendwie Bio-Lebensmittel aus der Region. Wir wollen jetzt nicht unbedingt eine Wassermelone im November essen, also auch saisonale Produkte. Immer mehr wird auf Fleisch verzichtet. Wir bieten auch aktiv an, so hey, ihr wollt Fleisch, aber können wir nicht einfach komplett vegetarisch wenigstens alles machen? Da steigen auch immer mehr auf jeden Fall drauf ein und sagen, hey, komplett fein für uns, wenn wir nur vegetarisch und vegan an dem Tag zu essen haben. Das ist auf jeden Fall auch ein positiver Effekt, der gerade in der Branche passiert.
Und vielleicht kann man ja auch dann ins neue Jahr mit dem V-January dann starten, so direkt. Es ist ja schon Dezember jetzt, da kann man schon mal in den Januar hineindenken. Nee, ihr habt ja auch noch, es gibt ja auch noch Weihnachtspartys und Silvesterparty und Party ist, glaube ich, genug zum Ende des Jahres, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Auch hier im E-Werk am 25. große Party im Haus SQ und dann Silvester-Party mit Burlesque-Show, Feuershow um Mitternacht. Ist auf jeden Fall nochmal einiges hier geboten die nächsten Wochen.
Ich würde vielleicht noch zwei Tipps schnell platzieren, ja, weil mir ist nochmal, gerade auch nochmal so, wenn man jetzt immer so reflektiert über das, was man tut, irgendwie habe ich wieder auch gemerkt, was mir programmlich immer so total am Herzen liegt und das wird immer schwieriger, sowas zu realisieren, sind halt die kleinen Konzerte, wie wir sie immer einfach nennen, also quasi das, was bei uns im Club oder in der Etage 1 passiert, wo halt einfach unbekanntere Künstler und Künstlerinnen irgendwie spielen, also für die es einfach immer schwieriger wird, irgendwie wenn dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die wir am Start haben. Jede Band muss auf Social Media jeden Tag irgendwie krass abliefern, um irgendwie Aufmerksamkeit irgendwie zu generieren für sich und so. Also es ist einfach immer schwieriger, sich und auch wirtschaftlicher auch immer schwieriger, auf Tour zu gehen. Und das einfach, wo ich einfach sage, hey Leute, schaut euch irgendwie wirklich diese kleinen Konzerte irgendwie an, auch wenn ihr die Band zum Beispiel gar nicht kennt. Also gibt es zum Beispiel zwei Konzerte, irgendwie eins im März, am 19. März, der so angloamerikanischer Folkpop, Decker heißt der Typ, einfach ganz hervorragend. Oder die Band Hope, spielen am 11.04. bei uns, sind ziemlich angedüstert. Die haben einige Support-Slots für Depeche Mode gespielt, unter anderem. Das ist auch eine Band, die wirklich nur sehr wenige Menschen irgendwie kennen, wo ich aber glaube, die holen ganz, ganz viele Leute irgendwie ab, die sich für so ja, melancholischere, verhangenere, ja, so ein bisschen so, manchmal klingen sie so ein bisschen so wie Portishead oder so irgendwie, aber dann brechen sie wieder so ganz energetisch irgendwie aus und werden laut und so. Also wirklich eine total spannende Band, wo ich mir denke, ja Leute, ich weiß, es kostet Geld, weil ist halt so, wir können solche Konzerte nicht mit Eintritt frei machen, aber kommt nicht nur so als Fan zu, okay, ich muss Ketka wieder sehen oder Mine im E-Werk oder Faber, alles tolle Künstler, keine Frage, aber versucht irgendwo auch nochmal den Swanny irgendwie aus der Tasche zu holen und schaut euch eine Band an, die ihr nicht kennt, weil es gibt nichts Besseres, als Bands live zu entdecken, anstatt auf Spotify quasi angeboten zu bekommen im Algorithmus. Fühlt sich ganz anders an, ist viel intensiver, viel geiler. Das war jetzt meine Sonntagsrede zum Schluss.
Und wenn man sagt, keine Knete, trotzdem Fete, dann kann man... Kennt ihr das nicht? Keine Knete, trotzdem Fete? Nee, keine Ahnung. Keine Knete, trotzdem Fete ist, da würde ich sagen, müsst ihr in umsonst und drinnen Club. Da kriegt ihr Live-Musik für umsonst.
Auch super Bands.
Immer gut. Oft. Und das, ich finde, vielleicht sollten wir es umbenennen in Keine Knete, trotzdem Fete.
Der jeden Donnerstagsclub im E-Werk, genau. Ja.
Es gibt auf jeden Fall die nächsten paar Monate und das nächste Jahr sehr viele geile Konzerte und natürlich Partys. Kommt nochmal rum, schaut euch was an. Und dann würde ich sagen, euch guten Rutsch. Coole Weihnachten.
Jo, bis demnächst. Super, vielen Dank.
Danke.